Helene Grünes Moos. Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Wir wurden freundlich gebeten, die Einleitung kürzer zu halten als sonst. Deshalb, ihr kennt mich, ihr kennt meinen Co-Moderator Stefan. Ihr wisst, dass wir von Kiddings unterstützt werden und ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt. Trotzdem darf natürlich Stefan vor der eigentlichen Folge auch nochmal zu Wort kommen. Hallihallo.
Hallo zusammen. Und wie gesagt, ich bin Stefan, aber man kennt mich natürlich besser auch als der Springer aus Herten.
Genau, dass ich diese Einleitung so kurz halte, hat nicht nur damit zu tun, wie gesagt, dass wir darum gebeten wurden, sondern auch, weil das so ein bisschen der Kontrast sein soll zu der Art und Weise, wie jene Leute sprechen, um die es in dieser Folge geht. Denn auch auf Wunsch einiger Hörerinnen und Hörer soll es in dieser Episode um den Erzähler gehen, beziehungsweise um die Erzähler, mit denen wir im Laufe der Bibi Blocksberg-Geschichte schon in Berührung gekommen sind. Und die haben das Ganze ja ein wenig besser drauf, gleichzeitig ausführlich, aber auch emotional, aber auch ein Stück weit aus einer Beobachterposition die Geschichten im Bibi Blocksberg-Universum zu erzählen. Und ich würde sagen, Stefan, wir fangen mal so ein bisschen an, uns einen Überblick davon zu machen, wie viele Sprecher es im Laufe der Bibi Blocksberg-Geschichte gab, mit, das möchte ich ganz kurz betonen, einem kurzen Abstecher zu Bibi und Tina. Denn in den Bibi und Tina-Folgen, du wirst dich erinnern, haben wir noch zwei Sprecher mehr zu hören bekommen. Lass uns doch erstmal so ein bisschen, ja, wie viele hatten wir denn bisher?
Wenn wir über den Erzähler reden, dann sprechen wir natürlich über eine Figur, die in jeder Folge dabei ist. Ne, von der 1 bis zu dem, was wir heute haben, in über 40 Jahren. Und in der Tat, bei Bibi Blocksberg kommen wir auf 3. Kurz gesagt, Uli Herzog, Joachim Notke und Gunther Schoß. Aber wie du gerade vollkommen richtig gesagt hast, wenn wir mal einen Abstecher machen zu Bibi und Tina, gibt es noch 2 weitere, die dort aufgetaucht sind, nämlich Otto Melies und Peter Ladig.
Zu denen kommen wir gleich. Wir haben natürlich auch zu allen ein paar Soundfiles mitgebracht. Aber deine Vorliebe für Zahlen und dein riesengroßes Erinnerungsvermögen möchte ich an dieser Stelle einmal kurz ausnutzen. Erzähl doch mal, von welcher Folge bis zu welcher Folge wer zu hören war.
Ja, also wir haben natürlich angefangen damals mit Uli Herzog, der die Serie begleitet hat, als sie noch Ene Mene Hexerei hieß. Das sind die ersten 7 Folgen, wie gesagt. Danach kam der Wechsel zu Joachim Notke, der leider 1998 gestorben ist, nach der Folge 68. Und dann der Wechsel schließlich zu Gunther Schoß, was letztendlich nichts anderes bedeutet, als dass Gunther Schoß mittlerweile der Rekordhalter bei den Erzählern ist.
Das finde ich sehr interessant, weil als ich mich im Vorfeld damit auseinandergesetzt habe, weil im Gegensatz zu dir muss ich nach Folgennummern und so weiter noch gucken, weil ich die nicht alle im Kopf habe, da ist mir bewusst geworden, eigentlich verbinde ich mit Bibi Blocksberg und auch mit Bibi und Tina und auch mit Benjamin Blümchen in erster Linie Joachim Notke. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die ersten Folgen von Bibi, die ich gehört habe, einfach von ihm begleitet wurden als Erzähler. Ich kam dann erst später darauf, dass die Anfangsfolgen von Uli Herzog kommentiert wurden. Und dann natürlich kam irgendwann zwangsläufig der Wechsel zu Gunther Schoß. Was aber natürlich eine Umstellung war, weil man in dem Moment diesen Sprecherwechsel ja aktiv mitbekommen hat und nicht rückwirkend quasi erlebt hat, weil man die Folgen nachgeholt hat. Wer ist denn für dich quasi der Erzähler? An welche Stimme denkst du zuerst, wenn es um den Erzähler geht?
Joachim Notke, brauche ich gar nicht lange nachzudenken, weil das hat auch was damit zu tun, was du gerade erwähnt hast. Es ist natürlich der, mit dem man damals aufgewachsen ist. Er war ja auch seit der ersten Folge, muss man sagen, bereits der Erzähler bei Benjamin Blümchen. Die Serie, die ich ja auch als kleines Kind schon rauf und runter gehört habe. Von daher war die Verbindung zu Joachim Notke von Beginn an einfach da. Mein sicher, die Hörspiele mit Uli Herzog als Erzähler, nämlich die Nummern 1 bis 7 bei Bibi Blocksberg, hat man natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Aber als kleines Kind zumindest, muss ich gestehen, bin ich mit Uli Herzog nicht so ganz warm geworden. Das würde ich aus heutiger Sicht anders betrachten. Und Gunther Schoß, ja, müssen wir gar nicht lange drüber reden. Der ist jetzt seit mittlerweile weit über 20 Jahren an Bord, hat sich da komplett in die Serie rein etabliert und hat da auch, finde ich, eine sehr angenehme Erzählstimme.
Ich finde das sehr lustig, dass du das sagst, weil bei Uli Herzog ging es mir genauso, wo ich erst dachte, ja gut, vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich die Uli Herzog-Folgen sehr früh in meiner Bibi Blocksberg-Laufbahn quasi nachgeholt habe und ich da einfach sehr stark in der Joachim Notke-Erzählstimme drin war, sodass halt da der Kontrast sehr groß ist, weil ich finde, dass Joachim Notke und Gunther Schoß doch ähnlicher sind als Joachim Notke und Uli Herzog, einfach so von der Stimmfarbe.
Ja, komplett. Ich glaube, als kleines Kind habe ich irgendwann mal, als ich eine Uli-Herzog-Folge gehört habe, zu meinen Eltern gesagt, du, Mama, warum klingt der Erzähler so komisch? Weil, wie gesagt, Uli Herzog, wie soll ich sagen, er ist wirklich komplett anders. Vielleicht, weil er auch diesen Hintergrund als Moderator hat. Joachim Notke und Gunther Schoß, die sind sich da einfach ähnlicher in ihrer ganzen Erzählstruktur.
Genau. Würdest du oder könntest du jedem Einzelnen von ihm irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zuordnen? Also ich finde schon, mit Uli Herzog hast du recht, der begleitet das Ganze ein Stück weit entertaining, würde ich sagen. Bei Joachim Notke würde mir als erstes so das Wort liebevoll, glaube ich, oder ja, mir fällt da kein richtiges Wort an. Joachim Notkes Art der Erzählung hatte immer etwas sehr an den Figuren dranseiendes. Also der hat ja auch hin und wieder die vierte Wand durchbrochen, dahingehend, dass er Bibi beispielsweise vor etwas gewarnt hat oder halt aktiv versucht hat, ins Geschehen einzugreifen, aber auch hin und wieder darauf hingewiesen hat, dass Bibi zum Beispiel ihn ja nicht hören kann. Und er hatte immer etwas sehr Besorgtes, wenn du verstehst, was ich meine. Etwas sehr fürsorglich. Fürsorglich ist, glaube ich, ein gutes Wort. Und ich finde, Gunther Schoß geht dann in die Richtung, dass er mit der neutralste Betrachter ist, was aber nicht bedeutet, dass er nicht auch Leidenschaft und Interesse und das Ganze mitbringt. Aber ich glaube, das wären so meine ersten Assoziationen mit den einzelnen Sprechern.
Da kann ich dir absolut zustimmen. Vor allem hast du gerade, was Uli Herzog betrifft, ein gutes Wort gesagt. Es geht so ein bisschen um Entertainment bei ihm. Ja, das kommt vermutlich daher, weil Uli Herzog ja auch damals schon Regisseur war und sich ja sozusagen ja selbst aktiv in diese Geschichten hineingeschrieben hat. Vielleicht ganz konkrete Vorstellungen davon hatte, so hat der Erzähler zu sein und so setze ich das auch dann direkt um. Nachdem er ja nach Folge 7 das Amt an Joachim Notke abgetreten hatte, ich sag's ja immer, diese obligatorischen Uli Herzog Cameo-Auftritte, die es ja in unfassbar vielen Bibi Blocksberg-Folgen gab, wo er immer und immer wieder mit einer kleinen Nebenrolle dabei war, so ein bisschen im Alfred Hitchcock-Stil. Ja, dann wie gesagt der Wechsel zu Joachim Notke, den wir natürlich schon damals als etablierten Erzähler kannten aus den Benjamin Blümchen-Hörspielen und gerade in der Benjamin-Reihe, da hat er wirklich sehr oft tatsächlich die vierte Wand durchbrochen, ganz aktiv auch mit den Figuren gesprochen. In ein, zwei Folgen macht er das wirklich ganz konsequent. Bei Bibi ein bisschen weniger, aber in der Tat diese direkte Ansprache an Bibi, sie soll doch bitte aufpassen. Und ab und zu hat er auch so ein paar kleine persönliche Anekdoten reingebracht. Das hatte wirklich so etwas Väterliches. Ich glaube, alle Kinder, die in den 80er Jahren mit Hörspielen aufgewachsen sind, die werden zwei Namen als Erzähler kennen. Das ist natürlich bei damals Kiosk Joachim Notke und bei Europa Hans Pätsch, ne, den man ja auch genannt hat, den Märchenonkel der Nation. Joachim Notke war ja ein bisschen jünger als Hans Pätsch und der hatte mehr so ja was Väterliches, finde ich. Also er war nicht so der Onkel oder gar der Großvater. Er hat das Ganze aus einer Art, ich würde sagen, fast väterlichen Perspektive betrachtet. Na, und ich sag mal, so ein bisschen makaber fand ich das, was er dann in Folge 63 gesagt hat, als es um die Wahrsagerin ging. Sein einleitender Satz war, wenn ich mal so überlege, ich wüsste auch nicht so gerne, wie viele Bibi Blocksberg-Folgen ich überhaupt noch erzähle. Und im Nachhinein fällt einem auf, yo, ganz so viele waren es dann leider doch nicht mehr. Dann kam ja der Wechsel zu Gunter Schoß, der das von allen dreien, ich würde sagen, am pragmatischen macht. So dieser konkrete Bezug zur Handlung, der fehlt so ein bisschen bei Gunter Schoß, was ich aber nicht schlimm finde, weil ein Erzähler ist ja, ein Erzähler, ne, der berichtet, was in dieser Geschichte passiert, der ja so aktiv gar nicht an der Handlung teilnimmt. Aber trotzdem, wie gesagt, seit mittlerweile, ich glaube, was habe ich gesagt? 1999, 23 Jahre, Gunter Schoß jetzt schon dabei. Auch jemand, wo ich weiß, dass er in Fankreisen nicht nur akzeptiert wird, das ist ja immer schwer, wenn man eine Rolle übernimmt, die sich etabliert hat, sondern wirklich sehr, sehr geschätzt wird.
Ist übrigens ein gutes Stichwort, um einmal kurz auf unsere Episode zu verweisen, in der wir auf die SprecherInnen und die Wechsel vor allem gesprochen haben. Da kommt Gunter Schoß und als Nachfolger von Joachim Nottke auch kurz vor. Aber uns war relativ schnell klar, diese Position innerhalb der Hörspiele hat eine eigene Folge verdient. Aber für alle, die sich für dieses Thema interessieren, gerne in die Folge mal reinhören. Ich finde es sehr spannend, dass du bei Joachim Nottke hervorgehoben hast, dass da das Durchbrechen der vierten Wand bei Benjamin Blümchen häufiger vorkam, denn als ich mir über die drei Sprecher Gedanken gemacht habe, fiel mir lustigerweise als erstes eine Benjamin-Blümchen-Folge ein zum Thema vierte Wand durchbrechen. Ich meine, es war die Folge Benjamin Blümchen als Koch oder Benjamin Blümchen kauft ein, wo er am Ende sich quasi ich glaube, Essen irgendwie ordert, irgendwie am Ende von Kauft ein, ist es ja dieses große Picknick und da ordert er halt auch so ein Picknick-Package und als Koch, da probiert er ja, glaube ich, am Ende die Spaghetti, ne? Also das waren die ersten Momente, die mir in den Kopf kamen, als ich...
Ja, aber sehr deutlich natürlich die Folgen 16, Benjamin träumt und die Folge 65, wo ist Otto?
Genau, richtig. Nun haben wir schon im Vorfeld angekündigt, wenn man mal zu Bibi und Tina guckt, da hatten wir zwei weitere Sprecher. Und ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen kurz, wollen wir uns einmal vom ersten, nämlich von Otto Mellies, einen Ausschnitt aus der Folge 33 anhören. Denn ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen untergegangen ist. Es muss ja auch nicht immer bedeuten, dass Leute, die den Bibi Blocksberg Podcast auch hören, auch gleichzeitig Bibi und Tina hören. Deshalb würde ich sagen, rufen wir uns einmal kurz die Stimme von Otto Mellies zurück ins Gedächtnis.
Tja, ich kann mir vorstellen, dass dieser Gedanke für Tina schrecklich ist. Alex, Alex, wie konnte es nur so weit kommen? Ich wette, mancher von euch kann auch ein Lied davon singen. Schlechte Noten kriegt man schneller, als man es sich vorstellen kann. Naja, dann wollen wir mal Mäuschen spielen und hören, wie das Gespräch bei Falco von Falkenstein läuft.
Ja, was sagst du zu der Interpretation des Erzählers hier einmalig in Alex und das Internat durch Otto Mellies?
Früher habe ich gedacht, passt nicht so wirklich. Heute sehe ich es ein bisschen anders. Ich finde Otto Mellies, er war ja ein sehr bekannter Schauspieler in der DDR, gehörte damals wirklich zu den bekanntesten Personen in diesem Business und war ja auch bis ins sehr hohe Alter immer noch aktiv vor der Kamera und ich glaube auch Moderator beim Mitteldeutschen Rundfunk. Ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, dass er gestorben ist. Ich glaube erst ein Jahr. Wieder, glaube ich, gewöhnungsbedürftig so ein bisschen, insbesondere wenn man eben über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte mit einer festen Stimme aufwächst. Bei Bibi Blocksberg war es ja so, der Wechsel von Joachim Nottke zu Gunter Schoß, der war fließend. Aber eben bei Bibi und Tina, du hast es erwähnt, und es gibt auch eine Benjamin-Blümchen-Folge, nämlich das Laternenfest, wo Otto Mellies ebenfalls den Erzähler gesprochen hat. Ja, das war wohl diese Übergangsphase, wo man noch nicht so ganz wusste, wie geht's denn überhaupt weiter. Aber dass man da auf einen so bekannten Menschen zurückgreifen konnte, finde ich aus heutiger Sicht absolut in Ordnung.
Eine kurze Erklärung, dass ich das mit Benjamin Blümchen nicht wusste, liegt einfach daran, dass ich in den neue oder gut, das Laternenfest ist, soweit ich weiß, jetzt keine der jüngsten Folgen, die ist ja auch schon ein bisschen her. Aber bei Benjamin Blümchen war ich irgendwann raus. Deshalb habe ich da jüngste Entwicklungen tatsächlich gar nicht mitbekommen. Also ich kenne Otto Mellies wirklich nur in dieser einen Erzählerposition. Bevor es weitergeht, bevor ich darauf eingehe, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns Peter Hladik einmal anhören. Der hat nämlich die darauffolgende Folge 34, das Gespensterpferd, gesprochen. Und bevor ich dazu eine kurze Anekdote erzähle, hören wir auch da einmal rein.
Einen stillen Nachtausflug kann man den wilden Ritt bestimmt nicht nennen. Aber so sehr Bibi und Tina ihre Pferde auch anfeuern und dabei völlig vergessen, dass sie eigentlich leise sein wollten, Amadeus und Sabrina kleben aneinander wie die Kletten. Und da vorn ist schon der Mühlenhof.
Die kurze Anekdote, von der ich sprach, ist die, dass es bei mir sehr lange gedauert hat, rückwirkend, bis ich realisiert habe, dass das zwei verschiedene Sprecher sind. Und zwar nicht, weil sich die beiden so ähnlich klingen, sondern weil ich mich einfach daran erinnern konnte, es gab eine ganz kurze Phase, in der weder Joachim Notke noch Gunther Schoß eine Bibi und Tina-Folge erzählt haben. Und irgendwie hatte ich rückwirkend im Kopf, das war einer. Damit meine ich aber nicht erst kürzlich im Sinne von, ich habe das erst gemerkt, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe. Aber das war, weiß ich nicht, ich hatte so eine Phase, in der ich Bibi Blocksberg und Bibi und Tina nicht gehört habe. Haben wir ja auch schon in der allerersten Vorstellungsfolge drüber gesprochen. Und erst danach habe ich, als ich alle Folgen nochmal gehört habe und dann auch wieder regelmäßig dabei war, habe ich erst realisiert, ach Mensch, das waren ja zwei. Und ich glaube, das wäre mir natürlich nicht passiert, wenn die Folgen nicht direkt hintereinander gekommen wären.
Ja, das kann durchaus sein. Und im Nachhinein betrachtet finde ich aber schon, Otto Melius und Peter Hladik, ja, so weit voneinander waren die jetzt auch nicht. Peter Hladik, mit dem Namen kann ich so relativ wenig anfangen, ist trotzdem seit vielen Jahren ein sehr vielbeschäftigter Schauspieler und auch Synchronsprecher. Ist aber der Erzähler, wo ich auch aus heutiger Sicht sage, hat vielleicht dann doch am wenigsten gepasst. Aber mein Gott, wie gesagt, es war eine Übergangsphase. Und ich glaube, man war damals wirklich froh, dass man da jemanden auch mit einem relativ guten Namen gefunden hatte, um diese Rolle zu übernehmen.
Ich habe auch so ein bisschen rückwirkend, ich habe mir die beiden Folgen gestern nochmal in Ausschnitten angehört. Und ich hatte den Eindruck, die beiden haben die Erzählerrolle am ähnlichsten angelegt, würde ich sagen.
Ja, vermutlich ist das so.
Was ich halt rückwirkend spannend finde, aber ich glaube, da würden wir jetzt hier nicht über Spekulationen hinauskommen, ob das Ganze wirklich dem geschuldet war, dass man kurzfristig einen Ersatz für Joachim Notke finden musste. Oder, also musste man ja definitiv, das ist klar, aber ob diese beiden Sprecher, ob das quasi dafür da war, zu gucken, wer passt einer von den beiden dauerhaft oder ob sie wirklich von Anfang an nur als Übergangslösung geplant waren. Mhm. Das würde mich rückwirkend sehr interessieren.
Ja, und vor allem, du hast ja gerade die Folgen 33 und 34 bei Bibi und Tina angesprochen. Ich meine, jetzt sind wir schon bei dem Thema. Dann können wir auch noch die dritte Folge erwähnen, wo es einen Wechsel gab. Das ist nämlich die Folge 32, das Schmusepony. Da sage ich aus heutiger Sicht immer, das ist die Folge mit den drei Erzählern. Warum mit den drei Erzählern? Weil im Inlay damals hat man nämlich noch Joachim Notke aufgeführt. Damals sollte Joachim Notke tatsächlich noch den Erzähler sprechen, was er damals aus Gründen seiner fortgeschrittenen Erkrankung leider nicht mehr geschafft hat. Also ist wer in die Bresche gesprungen? Der ewige Uli. Uli Herzog hat damals die Rolle des Erzählers nochmal übernommen, einmalig. Ich habe auch die Kassette noch hier mit seiner Stimme. Aber als später Gunther Schoß verpflichtet wurde, hat man diese Szenen vom Erzähler nochmal neu aufgenommen. Und die Folge, die man auch heute auf den Streaming-Portalen hört oder wenn man sich die CD kauft, dann findet man nur noch Folge 32 mit der Stimme von Gunther Schoß.
Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Fakt, kann man den überhaupt ergoogeln? Weiß ich gar nicht. Also das ist mir gerade komplett neu. Und ich kenne natürlich auch nur, was heißt natürlich, aber ich kenne die Folge mit Gunther Schoß gesprochen. Deshalb dachte ich gerade, um Gottes Willen, habe ich jetzt gerade irgendwie ein extremes geistiges Versäumnis gehabt?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Aber kannst du mir die Folge irgendwie zukommen lassen? Oder gibt es die wirklich nur auf Kassette und also die mit Uli Herzog als Erzähler von Das Schmuseponi. Die gibt es wahrscheinlich wirklich
nur. Besorge ich dir sehr gerne.
Das
besorge
ist cool. Da würde ich nämlich gerne mal reinhören. Ja. Was macht denn für dich einen guten Erzähler aus? Also wir haben ja hier in diesem Podcast mit Ausnahme von einigen Folgen, bei denen wir uns einig waren, dass die nicht so gelungen sind, Stichwort das Schmusekätzchen, haben wir ja eigentlich, haben uns immer darin zurückgehalten, irgendwelche Sprecherleistungen oder so zu ranken, einfach weil jeder seine eigenen Qualitäten hat und man da auch den einen gegen den anderen überhaupt nicht aufwiegen möchte. Deshalb frage ich viel allgemeiner, was macht denn für dich einen guten Erzähler aus?
Ja, also ich sehe das ganz genauso wie du. Man sollte die Erzähler ja nicht gegeneinander aufwiegen oder gar ausspielen, weil jeder ist dann nun mal unterschiedlich, so wie jeder Mensch von uns unterschiedliche Charaktereigenschaften hat. So hat auch jeder Erzähler ja seine eigene Erzählstruktur. Ich würde ganz klar sagen, ja, wenn es Sachen gibt, die einen guten Erzähler ausmachen, dann auf jeden Fall, dass er sehr nah am Geschehen dran ist, aber eben ohne, wie soll ich sagen, sich bewusst profilieren zu wollen, der Show-Stealer zu sein. Es sei denn natürlich, es passt zur Geschichte, dass es ganz bewusst so gewollt ist, wie eben in dieser erwähnten Benjamin-Blümchen-Geschichte von gerade. Aber ansonsten, ja, ein Erzähler, eine Person, die aus dem Hintergrund agiert, trotzdem immer dabei ist. Und wenn ich mir so überlege, bei mittlerweile über 140 Bibi-Blocksberg-Folgen, was wären sie im Grunde ohne den Erzähler? Würden sie funktionieren? Würden sie uns so dermaßen im Kopf sein, wie es aktuell der Fall ist? Ich würde ganz klar sagen, nein, auf gar keinen Fall. Da würde ganz deutlich was fehlen.
Also die Erzähler haben auf jeden Fall das Erscheinungsbild der Bibi-Blocksberg-Reihe geprägt. Dass es natürlich anders geht, haben wir gerade erlebt bei der neuen Kiddings-Reihe. Mittlerweile ist sie nicht mehr ganz so neu, Kira Kolumna. Da ist ja die Hauptfigur Kira die Erzählerin. Und Für mein Empfinden passt das zur Ausrichtung der Reihe sehr gut. Die richtet sich ja doch klar an ein älteres Jugendpublikum eher und ist quasi so in ihrer Funktion als Bloggerin und Reporterin da fast schon tätig. Also kommentiert das Ganze auf sehr nahbare und halt typische Teenager-Weise, aber schafft es gleichzeitig auch so einen Überblick über das Geschehen zu schaffen, indem sie halt auch ihr Dasein als Reporterin so ein bisschen raushängen lässt, im positiven Sinne. Also ich finde, da funktioniert es gut. Bibi als Erzählerin wäre, glaube ich, eine zu unzuverlässige Erzählerin, weil sie das Ganze sie würde das Ganze natürlich ganz anders einordnen, wenn ich da, und da greife ich schon ein bisschen vor, wir haben gesagt, wir suchen uns unsere drei liebsten Erzählermomente raus. Wenn ich da so drüber nachdenke an die Folge Bibi darf nicht hexen, ich stelle mir das sehr spannend vor, diese Geschichte oder auch ohne Mami geht es nicht mit dem sehr krassen Streit am Anfang. Ich stelle mir das sehr lustig vor, wie Bibi Blocksberg selber kommentieren würde, dass sie Mist gebaut hat. Und ich glaube, da würde ein Stück weit die Frechheit der Geschichten im Gesamten verloren gehen, weil Bibi war ja noch nie diejenige, der war das ja schon immer unangenehm, wenn sie Fehler gemacht hat. Und deshalb würde die ja nicht groß zelebrieren, ey, ich bin schon wieder durch eine Fensterscheibe vom Bürgermeister geflogen. Also
ja, lustige Vorstellung. Ja, also bei so einem Mini-Hörspiel, da funktioniert es vielleicht, aber ich glaube ja auch, die Erzählstruktur, die muss sich insgesamt auch, ja, ich sag mal, an den Stand der Dinge der jeweiligen Serie anpassen. Na, was ich damit genau meine ist, hör dir mal die ganz alten Folgen an. In die steigt man über den Erzähler ganz anders ein, als es heute der Fall ist. Na, 1980 ganz klar, diese langen einführenden Monologe, überwiegend von Uli Herzog und später auch noch von Joachim Notke, wo erst einmal die Familie Blocksberg überhaupt vorgestellt wurde. Wer sind die Leute und wo wohnen die und was machen die? Na, das konnte man sich hinterher natürlich schenken, weil irgendwann nach 50, 60 oder heute über 140 Bibi Blocksberg-Folgen, da muss man am Anfang nicht mehr ausführlich erklären, dass Bibi in Neustadt wohnt, dass Bibi eine Mutter hat, dass der Papa nicht hexen kann. Das wissen wir in den allermeisten Fällen schon. Ich meine, klar, ab und an geht das so ein bisschen noch durch, aber die Erzählstruktur hat sich natürlich an den Gegebenheiten angepasst.
Dann lass uns doch gleich zu unseren Top 3 der liebsten Erzählermomente gehen. Eine Sache zum Thema guter Erzähler möchte ich aber noch kurz ansprechen, beziehungsweise haben wir schon kurz angerissen, Stichwort vierte Wand. Ich bin ja ein extrem großer Fan von allem, was irgendwie mit Meta und Selbstkommentar und selbstreferenziell und so weiter zu tun hat. Wie wichtig ist dir das? Wie gehörten so Meta-Momente zu deinen Highlights oder sind das Sachen, auf die könntest du auch gut verzichten?
Ja, schon. Das sind eben Sachen, die man mal ja mit so einem gewissen Schmunzeln zur Kenntnis nimmt, ne? Weil normalerweise, ich habe es gerade erwähnt, ist ja der Erzähler eigentlich jemand, der sich gar nicht so profiliert, der eigentlich nah an der Handlung ist und diese auch nicht verlässt. Aber es gibt immer wieder diese lustigen Momente, wo man so ein kleines bisschen aus der Rolle herausfällt. Joachim Notke konnte das ja wirklich gut. Und ja, sowas bleibt einem wirklich im Gedächtnis, wenn da plötzlich irgendwie von seinen Verwandten erzählt, ja, und hier, ich habe ja noch eine Nichte hier und die, ach so, ja, aber das gehört jetzt gerade hier nicht hin, ne, wo er so ein bisschen bewusst sich selber auf die Schippe nimmt.
Ja, das ist es eben und es macht die Figur so von einer, sag ich mal, passiven zu einer aktiven Figur. Ich mochte das immer sehr, sehr gern und es waren ja auch so ganz viele unterschiedliche Arten in die Geschichte einzugreifen. Also wenn ich da an die Folge 14 Bibi in Amerika denke, und er am Anfang halt irgendwie erzählt, dass die sich das früher niemals getraut hätten als Kind. Wir hätten ganz schöne Angst gehabt, so alleine nach Amerika zu fliegen. Das ist alles so charmant und wie gesagt gleichzeitig halt zurückhaltend, weil wir ja eben schon darüber sprachen, dass sich die Erzähler nie so nach vorne gekehrt haben, nie profiliert haben. Die haben nie eine One-Man-Show draus gemacht. Also selbst der eher entertainige Uli Herzog ja nicht. Und wie gesagt, für mich gehören diese vierten Wandmomente absolut zu den Highlights.
Ja.
Ist vielleicht das Einzige, wo ich sage, könnte ich auch bei Gunther Schoß gerne mal hören. Ich glaube, der hat nie so was Extremes in die Art gemacht. Also in die Handlung eingegriffen hat er, glaube ich, nie. Hin und wieder ist er auch mal so ein bisschen abgewichen oder hat das Ganze auf emotionaler Ebene eingeordnet, so nach dem Motto, oh, das könnte jetzt aber schief gehen. Aber trotzdem, ich glaube, den wird man wahrscheinlich nicht hören, dass er wirklich aktiv ins Geschehen eingreift. Oder fällt dir ein Beispiel ein?
Ja, nee, nicht so wirklich. Ich glaube auch, das trifft auf das zu, was ich in einer der früheren unserer Podcast-Folgen schon mal erzählt habe, als es um die Sprecherwechsel ging. Man sollte ja eines wirklich nie machen, irgendwie versuchen, seinen Vorgänger respektive die Vorgängerin zu imitieren. Na, so ein Schuss geht meistens wirklich nach hinten los. Und ich glaube auch, Gunther Schoß hat auch gar nicht so den Anspruch, eine Kopie von Joachim Notke zu sein. Ich könnte mir das bei ihm, muss ich sagen, auch nur sehr schwer vorstellen. Ich meine, klar, ab und zu hat er auch so seine humorvollen Glanzmomente, aber ich glaube, es wird gar nicht so zu ihm passen. Ich kann mir so schlecht vorstellen, wie zum Beispiel, du hast es gerade erwähnt, Joachim Notke, der in Folge 16 mit der Lehrerin zum Beispiel sagt, oh, das erinnert mich ja an meinen Mathelehrer, den Herrn Düll von früher. Klammer auf, ich frage mich, ob sie ihn wirklich gegeben hat, Klammer zu. ich weiß nicht, das wird zu Gunther Schoß einfach nicht passen.
Nee, finde ich auch. Und auch nochmal ein lustiger Funfact. Ich habe Gunther Schoß einmal gehört im Rahmen einer Folge von einer Serie, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Die wurde eine Zeit lang bei Sat.1 ausgestrahlt, Edel und Stark. Da spricht Gunther Schoß eine kleine Nebenrolle, die hat irgendwie nur 3-4 Sätze, als... Ich meine, er ist Psychiater oder Psychologe oder Psychoanalytiker, irgend sowas in die Richtung. Da habe ich ihn ein einziges Mal gesehen, abseits von Bildergoogeln. Das Gleiche gilt übrigens auch für die ehemalige Sprecherin von Frau Martin, die ebenfalls eine Nebenrolle in einer Edel- und Stark-Folge hat. Also
Evelyn Maika hatte mehr Auftritte vor der Fernsehkamera, als man glaubt.
Wie gesagt, sind auch alles Sachen, die wir im Sprecher- und Sprecherinnen-Podcast besprechen. Jetzt würde ich aber auch wirklich sagen, wir gehen zu unseren Top 3 und ich lasse dich mal anfangen und in deinen Ausschnitt können wir auch danach kurz reinhören. Was ist denn dein Lieblingsmoment mit Uli Herzog?
Ja gut, also ich versuche jetzt mal nicht allzu weit auszuholen, aber nochmal auf das zurückzukommen, was wir gerade besprochen haben, Durchbrechen der vierten Wand etc. pp., das macht Uli Herzog hier am Ende seiner Folgen mehrfach mit Bibi. Und ich würde mich jetzt einfach mal entscheiden für die Szene, als der Hut, als Bibi den Hut vom Erzähler, den sie übrigens auch Uli nennt. Ne? Also es ist bekannt, dass der Erzähler noch Uli heißt und nicht viel später Erwin. Finde ich auch ganz lustig. Wo Bibi wirklich am Ende der Folge den Hut fliegen lässt.
Ich habe die, magst du einmal kurz sagen, an die Leute, die es nicht präsent haben, welche Folge das ist?
Jetzt schlag mich tot, es ist irgendeine Enemene-Hexerei. Ich weiß es gerade selber nicht.
Okay, ich gehe stark davon aus, ihr werdet jetzt genau diesen Ausschnitt hören und dann wisst ihr auch hoffentlich, welche Folge das ist.
Wir befinden uns in einem Vorort einer großen Stadt namens Neustadt. Das heißt, wie die große Stadt sich nennt, ist egal. Der Vorort heißt Neustadt und besteht aus 9 Hochhäusern, einem langweiligen Supermarkt, einem Jugendfreizeitheim, in das keiner hineingeht, und 3 betonierten Spielplätzen, auf denen man sich die Knie aufschlägt. Mit einem Wort, Neustadt ist ganz schön trostlos. Dafür sind die Wohnungen relativ billig. Keines der 9 Hochhäuser ist weniger als 10 Stock hoch. Das höchste hat sogar 20 Etagen. Da hinauf verirrt sich nicht mal mehr ein Vogel.
Dass ich das noch erleben darf, Stefan. Du hast nicht aus dem FF parat, woraus eine Stelle ist. Es ist faszinierend.
Es ist nicht die Folge 3, es ist nicht die Folge 5.
Aber du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort Folge 3, die habe ich nämlich für Uli Herzog gewählt. Und zwar gar nicht eine bestimmte Stelle, sondern wirklich sein ganzes, also die gesamte Kombination aus der Absurdität der Folge, aus der Frechheit, die Bibi in dieser Folge an den Tag legt und dann dieses fast schon euphorische durch Uli Herzog, der wirklich so klingt, als wäre er total glücklich und stolz darüber, diese Geschichte begleiten zu können. Ich finde, die Zauberlimonade ist in ihrer Sprecher- und Sprecherinnen-Konstellation einfach ein komplett rundes Ding. Ich weiß nicht, ob du da sogar noch einen Favoriten innerhalb dieser Folge hast.
Nee, es ist, wie gesagt, wie du sagst, Zauberlimonade. Ich meine, wir sind auf die Folge so oft zu sprechen gekommen.
Genau.
Das ist schon eigentlich die Perfektion schlechthin.
Genau. Dann würde ich mal weitermachen mit meinem Lieblingsausschnitt von Joachim Notke, den wir uns anhören, kurz nachdem ich ihn vorgestellt habe. Auch da habe ich nämlich keine Einzelszene genommen, sondern eine Folge, in der die Charakterisierung von Joachim Notke und seine Auslegung der Sprecherrolle am besten zur Geltung kommt. Und ich habe die Folge eben schon mal erwähnt, dass es Bibi darf nicht hexen. Weil hier diese Nähe zur Bibi Blocksberg-Figur, seine väterliche Attitüde, sein auf der einen Seite irgendwie Bibi in Schutz nehmen wollen, ist aber auch auf der anderen Seite permanent darauf hinweisendes, Bibi, du machst da gerade total viele Fehler, hör auf damit. Das kommt in Bibi darf nicht hexen perfekt zur Geltung. Es ist hier wirklich, er ist hier, ja, Bibis, auf der einen Seite, wie gesagt, fast schon eine Vaterfigur von ihr. Aber auch, wie ich finde, nimmt er ihr ein Stück weit ihr Gewissen ab, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja.
Indem er, und vielleicht ist das auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass Bibi darf nicht hexen, für mich eine der Folgen ist, in der sich Bibi am wenigsten vorbildlich verhält. Und da greift der Erzähler immer mal wieder ein, also Joachim Notke immer mal wieder ein, vielleicht um das Ganze auch für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer damals so ein bisschen, ich sag mal fast moralisch einzuordnen und Bibis Vorbildfunktion ein wenig wiederherzustellen. Ich würde sagen, wir hören einmal ganz kurz rein.
Aha, wir sind also wieder bei Blocksbergs zu Besuch. Wer sonst würde denn über Hexenbesen reden, als wären sie die normalste Sache der Welt? Sowas tun nur Bibi und Barbara Blocksberg. Aber das wisst ihr ja schon. Also, Vater Bernhard Blocksberg hat einen Berg Autoprospekte vor sich liegen. Und in denen blättert er. Seine Augen leuchten richtig. Naja, sein neues Auto, das wäre schon was Tolles. In Silbermetallic oder in Feuerwehrrot. Ich könnte übrigens auch mal wieder ein neues gebrauchen. Aber das gehört nicht hierher.
Ja, gehst du damit einher, mit dieser Einstellung, mit dieser Einschätzung?
Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist ja, wie du gerade sagtest, dieses Mitleiden, was ja teilweise wirklich bei Joachim Notke ist, fast so eine Art, wie soll ich sagen, ersatzväterliche Funktion übernimmt, kann man das so sagen, ohne dass das jetzt zu aufgesetzt wirkt, weil mir fällt jetzt gerade keine andere Erklärung ein. Aber das sind so, wie gesagt, diese typischen Szenen, die ihn ausgemacht haben, definitiv.
Dann erklär uns oder erzähl mir doch mal deine, die du dir ausgesucht hast.
Ja, unkonventionell, aber jetzt komme ich mal wieder auf eine meiner absoluten Lieblingsfolgen zurück. Das ist nämlich die Folge 27, ne, die verhexte Hitparade. die habe ich mir ausgesucht, weil es ist nämlich bis heute die einzige, wo nämlich der Erzähler den Opener macht. Ne? Wir liegen mittlerweile bei 141 Bibi Blocksberg-Folgen. Und es ist wirklich die einzige. Bei 140, entweder fängt Bibi an oder es fängt Barbara an oder es fängt teilweise sogar Pichler an oder Frau Müller-Riebensee. Aber den Erzähler, die Figur, die bei allen Bibi-Blocksberg-Folgen dabei ist, nur einmal, und zwar in Folge 27, und womit auch noch, er singt.
Das ist vielleicht so ein bisschen die Erklärung. Würde der Erzähler jedes, also zumindest die Joachim Notke-Version des Erzählers, jedes Mal beginnen, würde sie wahrscheinlich jedes Mal die Musik pfeifen.
Ja, ich stelle mir das richtig vor. Ja.
Weil es einfach zum Charakter passt und vielleicht hat man das deshalb, ich meine, klar, das war Folge 27, da wusste man nicht, wie weit das noch geht und alles. Aber das ist doch eine schöne Erklärung, so nach dem Motto, ja, wir müssen ihn ein bisschen, er muss sich ein bisschen am Riemen reißen, wir können es nicht zulassen, dass er jede Folge mit der Musik anfängt, aber in der Musikfolge die verhexte
Hitparade. Und wie gesagt, er singt nicht nur, er hält sogar noch einen relativ lang einführenden Monolog.
Ne? Das ist wahr.
Was sogar für Folge 27, das ist ja auch nicht mehr so eine der ersten, muss man sagen, immer noch recht bemerkenswert ist.
Und das ist ja auch was, das total überraschend ist, sich mal so vor Augen zu führen, dass der Erzähler eine Geschichte nicht einleitet. Also das ist bei Hörspielen tatsächlich öfter mal so, aber trotzdem, man muss sich bewusst machen, eigentlich würde ich jetzt bei Erzähler denken, der beginnt und beendet eine Folge. Beenden tut er ja in der Regel auch bei Bibi Blocksberg. Ne? Ich glaube, es gibt nur in den frühen Folgen hin und wieder, dass Bibi sich nochmal einen Kommentar hinten raus erlaubt oder auch Benjamin. Ich stimme, in den Benjamin-Folgen darf Benjamin tröten am Ende. Aber ansonsten, ja, stimmt, er beendet die Folge konsequent, aber ja, eröffnen, das ist wahr.
Ja.
Krass, verrückt.
Ja.
Dann komm doch mal mit deinem Lieblingsmoment von Gunther Schoß um die Ecke.
Muss sagen, da habe ich mich jetzt ein bisschen schwieriger getan, weil Gunther Schoß aufgrund dessen, dass er der pragmatischste von allen ist, bei ihm weiß man, was man hat, aber so diese typischen Glanzmomente herauszufinden, das ist da ein bisschen schwieriger. Ich habe mich trotzdem für einen Moment entschieden, und zwar der aus der verbotenen Hexeninsel, als nämlich es auch geht um eine Art Fehler in einer Kartendarstellung, wie es ja bei der Märcheninsel so ähnlich auch ist. Und da sagt der Erzähler, und das ist sehr ungewohnt für Gunther Schoß, da wird er wirklich mal, ich würde sagen, persönlich und fällt so ein bisschen aus seiner Rolle raus und sagt, ja, wenn ich auf meinen Atlas gucke, ja, ich muss mich da beim Verlag beschweren. Und also wie gesagt, das war so eine Szene, wo ich wirklich gesagt habe, wow, das bin ich ja jetzt gar nicht gewohnt.
Dann hören wir da doch mal kurz rein.
Gut, dass ich eine Landkarte, eine Seekarte zur Hand habe. Aber wenn ich von der Küste aus mit dem Finger immer weiter nach Norden übers Meer fahre, ist da gar nichts mehr, nur Wasser. Keine Landzunge, keine Insel, nicht mal eine Sandbank. Aber ich bleibe dabei, die Insel, die gibt es gar nicht. Jedenfalls nicht auf meiner Karte. Ich werde mich später bei diesem Verlag beschweren. Da hat wohl ein Redakteur nicht aufgepasst.
Ja, ist wirklich eine schöne Szene, die halt gerade unter dem Punkt, dass wir das uns jetzt gerade so bewusst vor Augen führen, die wirklich hervorsticht. Ich finde, Gunther Schoß steht das aber sehr gut. Also wie gesagt, Meta-Antje befürwortet weitere vierte Wanddurchbrechungen, beziehungsweise konkret die vierte Wand ist es ja nicht. Er spricht ja nicht mit den Figuren, aber halt dieses etwas persönlich werden, bitte mehr davon. Und ich habe jetzt merkst du vielleicht schon so ein bisschen danach gegangen, welche Folgen, Performances der Erzähler den Charakter des Erzählers widerspiegeln. Und ich habe mich dabei Gunther Schoß für die Folge Bibi und Elea Elwanda entschieden und musste da insbesondere an die sehr sensible Beschreibung von Eleas familiärem Hintergrund denken, weil das ja schon echt harter Tobak ist, dass eine später auch ein Spin-off bekommene Figur, nämlich Elea, das ist eine, die im Rollstuhl sitzt, die ihre Eltern verloren hat. Und das Ganze so aufzubereiten, dass man danach nicht als Kind nicht todtraurig weinend zu seinen Eltern läuft und sie in den Arm nimmt, sondern die Folge weiterhört. Aber gleichzeitig auch den Charakter von Elea eben hervorhebt, indem man halt sagt, ja, das ist eine absolut tragische Sache gewesen. Aber er geht danach sofort dazu über, Elias Ist-Zustand zu beschreiben. Das heißt, wir haben wirklich ein sofortiges Ergreifen der Situation, ein sich herunter oder herabbegeben auf die teilweise natürlich kindliche Weltvorstellung der Zuhörerinnen und Zuhörer. Und trotzdem bewahrt sich Gunther Schoß eine gewisse Neutralität, oder nennen wir es eher Objektivität. Und ich finde, dass sich das durch die ganze Folge zieht, weil man ja hier auch von der Tragik, aber gleichzeitig auch von der Einzigartigkeit von Elea Eloandas Figur einfach viel zu hören bekommt in der Folge. Und deshalb würde ich sagen, ist das wirklich die Folge, in der mir Gunther Schoß am ehesten wirklich sehr positiv aufgefallen ist. Weil du das vorhin so formuliert hast, dass sich von ihm keine Glanzmomente finden lassen. Das sind natürlich keine extrem herausstechenden Momente. Aber das bedeutet nicht, dass Gunther Schoß nicht einfach konsequent auf sehr hohem Niveau abliefert.
Nur, ja, natürlich, sicher.
Nur damit sicher. Da draußen jetzt keine
falschen Um Gottes Willen, das sollte jetzt nicht negativ rüberkommen. Nein, keineswegs.
Was sagst du zu meiner Wahl?
Ja, in der Tat, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst geworden. Aber ja, wenn man sich das Ganze noch mal so ins Gedächtnis ruft, wirklich, das ist auch nicht einfach, sage ich mal, so eine schwierige Situation. Und die haben wir bei der Folge mit Elea Eloanda auf jeden Fall, die wirklich so pragmatisch, zutreffend und trotzdem kindgerecht erzählt zu bekommen. Also da muss ich sagen, das hat Gunther Schoß wirklich sehr gut gemeistert an dieser Stelle.
Genau. Ja, das sind sehr schöne Momente, die wir uns hier ausgewählt haben. Und ich würde sagen, hast du noch irgendetwas, was du zum Thema Erzähler unbedingt loswerden möchtest?
Wenn ich ganz ehrlich bin, nein, ich bin ja auch kein Erzähler, ich bin dein Co-Moderator.
Da hast du recht. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für diese sehr schöne, aufschlussreiche Folge. Wie gesagt, die Schmuse-Pony-Trivia, die du vom Stapel gelassen hast, die haut mich um, muss ich wirklich sagen. Und natürlich die Tatsache, dass du eine Folge dass du nicht aus dem Stegreif wusstest, aus welcher Folge die Hutszene ist. Es ist wirklich eine bahnbrechende Folge heute.
Man muss dazu sagen, es ist auch noch früh am Morgen.
Da hast du recht. Genau genommen 23:45. Also ein bisschen schummeln tust du auch.
Ja.
So oder so, ganz, ganz lieben Dank dir. Ganz, ganz lieben Dank euch da draußen. Und dann macht euch noch einen schönen Tag. Lasst euch die Bibi Blocksberg-Folgen in Zukunft, egal von welchem Erzähler, erzählen. Egal, ob ihr Uli Herzog, Joachim Notke oder Gunther Schoß am liebsten mögt. Egal, ob ihr alle gleich toll findet. Alle drei haben uns durch viele, viele schöne Bibi-Folgen begleitet und egal, welche ihr jetzt hört, viel Spaß dabei und dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hervorragende Ausgabe heute mal wieder, hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald, euer Springer aus Herten.
Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.